Sci-Podcast Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Stunde. Wir hatten Besuch von Christiane und Johannes Steger. Sie sind heute, also 2021, nationale SEWA-Koordinatoren. Sie berichten unter anderem von ihrem allerersten Besuch in Prashanti. Und sie tun das noch heute mit einer solchen Begeisterung, die einfach ansteckend ist, sodass jeder, der jemals bei Swami war, sich in ihre Bilder hineinversetzen kann und ähnliche oder gleiche Bilder auch in ihm oder ihr auftauchen werden. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Christiane, Johannes, wer von euch beiden war denn zuerst bei Sai Baba?
Das war ich.
Dann fange ich mit dir an. Kannst du dich noch daran erinnern, wenn du das allererste Mal den Namen von Sai Baba gehört hast?
Ja, das war etwa 1999. Da hatte ich ein Buch gelesen, was mir jemand empfohlen hatte.
Welches?
Das war Sai Baba spricht zum Besten von dem Stepski Doliva. Und ja, da habe ich zum ersten Mal Swamis Namen gehört und ein Foto von ihm gesehen.
Und?
Ja, das hatte eine Vorgeschichte. Ich hatte mich mit einer japanischen Heilkunst beschäftigt, die mich aber ab einem gewissen Punkt nicht mehr richtig weiterbrachte. Und dann hat die Frau, die mich angelernt hat, angefangen, mir spirituelle und esoterische Bücher zu empfehlen. Da waren Sachen über UFOs, über indische Gurus. Und schließlich kam dann das Buch von Paramahamsa Yogananda, die Autobiografie eines Yogi. Und das war für mich erstmal ein Augenöffner. Das habe ich verschlungen. Und
da hast du als Westler nicht gedacht, was erzählt werden da?
Nee, das überhaupt nicht. Ich habe nur gestaunt, was mit Yoga alles möglich ist. Ja. Kommt noch dazu, als ich das Buch von der Post abgeholt hatte, hatte ich quasi so ein spirituelles Erlebnis, dass ein Licht vom Himmel direkt in mein drittes Auge ging.
Das berührt dich jetzt noch, ne?
Ja, also ich habe das Buch gelesen und war so angetan davon.
Dann gehe ich jetzt mal zu Christiane. Wann bist du zu Swami gekommen?
Das war im Jahr 2005 durch eine Freundin, die immer das Bild von Swami bei sich zu Hause stehen hatte. Ich habe das erst gar nicht beachtet und habe da immer mal hingeguckt, habe aber auch gar nicht gefragt. Und ich glaube, nach 5 Jahren ist mir das erste Mal eingefallen, mal zu fragen, wer ist das da überhaupt, der Mann mit den schwarzen Haaren? Und da hat sie mir gesagt, das wäre Sai Baba. Und sie wird regelmäßig in eine Gruppe gehen. Und wenn ich Lust hätte, könnte ich mal mitkommen. Und sie hat mich eingeladen und ich bin auch mit ihr mitgegangen. Sie hat damals einen Studienkreis gegeben und ich habe ihren Studienkreis dann besucht und fand es so schön. Ich fühlte mich dort so aufgehoben, auch mit den Themen, die berührt wurden, die Art und Weise, wie man miteinander sprach. Ich habe mich da noch nicht getraut, viel zu sagen, habe dann aber immer festgestellt, wenn ich geschwiegen habe, dass die nächste Person, die dann dran kam, um was zu sagen, genau das sagte, was mir sich hier so in mir bewegt hatte, wo ich dann dachte, nächstes Mal traust du dich aber auch, dann machst dann den Mund auf. Ja, und so hat sich das entwickelt. Ich bin dann, glaube ich, 2-3 Mal in Studienkreisen gewesen und sie hat mich dann auch zum Donnerstagssingen eingeladen, bin ich auch mitgegangen. Und dann hat es Swami mich gewonnen. Dann war ich bei diesem Donnerstagssingen und ich war so berührt nach diesem Singen und habe gedacht, ich habe ein neues Zuhause. Ich hatte vorher ganz viel privat, war ganz viel und meine Ehe ist auseinandergegangen und ich habe eine neue Arbeitsstelle gehabt und es war alles irgendwie schwierig. Und dann habe ich gedacht, weil ich wirklich ein Familienmensch bin, habe ich gedacht, ich habe jetzt eine neue Familie gefunden. Und von da an war regelmäßig montags Studienkreis, donnerstags singen, waren meine wöchentlichen festen Dinge, die ich gemacht habe. Und es hat mich dann auch ja total gestützt. Und ich habe dann die WWWs besucht. Und ich bin dann auch einen Monat später, glaube ich, dann auch schon bei dem ersten WWW gewesen. Das fand statt und das hat diese Freundin dann für mich auch organisiert.
Warte mal, es gibt sicherlich einige Devotis, besonders junge, die mit WWW etwas ganz anderes verbinden, als was du gemeint hast. WWW ist dann heutzutage World Wide Web. Erklär doch mal bitte, was dein WWW bedeutet.
Das heißt, wollen, wissen, wirken. Das sind die Veranstaltungen, wo man sich mit Swamis Lehren beschäftigen kann, beziehungsweise unterrichtet wird, was Swami mit seinen Lehren den Menschen sagen will, wie man sich selber weiterentwickeln kann, also eine gute Unterstützung, was man selber tun kann, zu beten, zu meditieren, solche Dinge zu machen, sich in Studienkreisen zu treffen, zu Zitaten von Swami und sich damit auseinanderzusetzen. Wie man sich selber zu einem guten Menschen entwickeln kann. Ja, genau. Und diese WWWs habe ich dann auch mit ein paar Ehrenrunden, so würde man das in der Schule sagen, die ich dann damals schon mit meinem Mann Johannes, den hatte ich dann schon kennengelernt in der Sai-Organisation. Wir haben dann auch Kurse nochmal von vorne besucht und haben dann auch beide unseren Sai-Lehrerabschluss gemacht von diesem WWW. Den ersten Abschluss von Kurs 1 haben wir beide separat gemacht, jeder mit seinem Thema. Und den Gesamtabschluss, den durften wir dann gemeinsam machen. Da haben wir unser Ukraine-Projekt vorgestellt und mit diesem ganzen Ukraine-Projekt uns selber auch vorgestellt.
Das geht mir jetzt alles viel zu schnell.
So ist das geflossen. So ist das wirklich geflossen.
Ich gehe jetzt nochmal zu Johannes.
Ja, genau. Ne? Ja.
Weil das mit Yogananda, da kanntet ihr euch ja noch gar nicht. Ne? Ja. Johannes, ging es bei dir auch so schnell?
Nein, das ging bei mir sehr langsam. Also nachdem ich dann nach dem Yogananda-Buch, was mich sehr angesprochen hat, praktisch was ein Eye-Opener war, also die Augen geöffnet hat für das, was Yogis erreichen können, habe ich dann eben das Sai Baba spricht zum Westen gelesen. Und da war für mich klar, also das war mir im Laufe des Bücherlesens vorher schon klar geworden, dass ich möglicherweise auf der Suche nach einem Guru bin, ja, nach einem spirituellen Lehrer. Und den habe ich dann eben für mich erkannt, als ich das Buch Sai Baba spricht zum Westen mir gekauft hatte und Swamis Bild gesehen hatte. Dann war für mich klar, das ist was Besonderes, ja. Und dann habe ich die Einleitung gelesen, wo der Stefan schildert, welche Erfahrungen er im Ashram gemacht hatte. Und also da war auch für mich überhaupt keine Frage, dass Swami über göttliche Kräfte verfügen muss. Ja? Da war gar kein Zweifel. Ja? Und ja, und ich habe dieses Buch dann so peu à peu, das war wie mit Tagesgedanken quasi aufgebaut. Das habe ich dann jeden Tag, am entsprechenden Tag des Jahres, immer den Tagesgedanken gelesen. Und in dem Buch hinten drin stand die Adresse vom Buchzentrum und auch das Gayatri Mantra und auch, wo man das Gayatri Mantra eine CD bestellen kann. Ich war damals sehr, wie soll ich sagen, habe sehr zurückgezogen gelebt und ich war kontaktscheu. Also für mich war ein wesentlicher Dreh- und Angelpunkt, waren die Bhajans. Ich hatte von dieser Jinjinjitsu-Lehrerin immer wieder mal CDs bekommen. Und da war auch eine CD von der Dana Gillespie dabei, wo ich dann dachte, das ist Swami, der da singt. Ja? Also da hatte ich dieses Buch von Stepski Doliva schon gelesen. Und diese CD habe ich regelmäßig nach der Arbeit mir angehört. Und ja, und dann eben beim Werner andere CDs bestellt. Die Dana Gillespie hatte, glaube ich, 3 in der Serie. Die habe ich mir alle kommen lassen und die verschlungen quasi und mitgesungen dann. Und Bücher bestellt. Insbesondere haben mich die Devoti-Berichte immer interessiert.
Das ist ja das, was ihr heute hier macht, eure Geschichte zu erzählen.
Ja, und das hat sich fast über 3 Jahre hingezogen, bis ich für mich so an einem Punkt war, Und dann auch mal dem Werner einen Brief geschrieben und gesagt, wo gibt es denn in Deutschland Cyber-Gruppen? Dann hatte der mir eine ganze Liste, wahrscheinlich für die Aufstellung von ganz Deutschland, geschickt. Und ich habe aber nicht die Kurve gekriegt, bei mir in der Nähe da in die Gruppe zu gehen. Dazu musste ich erst wieder so ein bisschen in eine Krise geraten, wo ich dann innerlich so mit Swami gesprochen habe und gedacht habe, okay, Swami, ich weiß jetzt nicht weiter. Das Einzige, was ich weiß, was ich tun könnte, ist in die Gruppe gehen. Und das habe ich dann auch gemacht. Dann bin ich quasi am nächsten Donnerstag dahin. Und genau an dem Tag hatte dann die Gruppe aber schon verabredet, sich in einem neuen Gruppenraum zu treffen. Also als ich da ankam, war da alles stockfinster. Und dann kam aber ein Auto und eine Dame und hing ein Zettel ans Gartentor. Die Gruppe tagt heute da und da. Ja, und ich habe sie angesprochen. Dann ist sie vor mir hergefahren. Ich bin hinterher zum neuen Gruppenraum. Ja, dann war ich zum ersten Mal in der Gruppe. Also wir waren sehr früh da. Dann haben wir uns erstmal da ins Wohnzimmer gesetzt und miteinander geredet. Und in der Zwischenzeit wurde der Puja-Raum fertig gemacht. Und dann ging es um 7:30 mit dem Bhajan-Singen los. Ja, und dann war ich quasi in meinem Element.
Das erste Mal beim Bhajan singen war, da legte man mir ein Textbuch vor die Nase und ich habe dann eine Stunde lang nur hilflos hin und her geblättert und nichts verstanden. Wie war das bei dir?
Nein, ich kannte ja von diesen CDs von der Dana Gillespie, kannte ich schon ganz viel die Melodie, zwar nicht so in der indischen Art, sondern so wie in diesem Blues-Stil, wie Dana Gillespie mit ihrer Gruppe das gemacht hat. Und ich denke, ich hatte zu der Zeit auch schon mehr andere CDs beim Werner bestellt, sodass ich ein bisschen über die Bhajans Bescheid wusste. Und das war für mich der Dreh- und Angelpunkt, weil ich komme aus dem katholischen Glauben und das Singen in der katholischen Kirche war immer mein Ding. Also das liegt bei uns in der Familie. Mein Vater war auch Sänger. Ja, sorry. Ich bin immer so bewegt zwischendurch. Ja, und dann ab da hat sich's bei mir, ich würde nicht sagen schnell entwickelt, aber dann bin ich quasi ganz in das Gruppenleben eingestiegen und habe mit dazu beigetragen, dass die Gruppe sich nicht nur einmal in der Woche trifft, sondern im Endeffekt dreimal oder jedenfalls ich dreimal, sagen wir mal. Also ich habe mit Interesse daran angemeldet, dass wir einen Bajan-Kurs machen, einen Bajan lernen. Dann hatten wir auch relativ schnell einen Bajan-Lehrer gefunden, waren nur wenige interessiert, die da teilnehmen wollten, aber das hat dann regelmäßig stattgefunden, wurde dann später auch offiziell ins Gruppenprogramm übernommen und ich bin zu der Frau, in deren Wohnung das Singen stattfand, also dieser Gruppenraum war, auch öfter hingefahren, meistens Samstag, Sonntag, um eben mit ihr spirituelle Gespräche zu führen.
An welcher Stelle habt ihr euch denn da getroffen in der Gruppe?
Johannes und ich haben uns auch, wir waren ja in zwei verschiedenen Gruppen, beziehungsweise ich war im Zentrum Darmstadt und er war in Wiesbaden. Und wir haben uns dann auf WWW-Veranstaltungen mal getroffen. Also wir kannten uns eigentlich schon lange Zeit und auch auf regionalen Veranstaltungen. Die Wiesbadener Gruppe ist dann auch gekommen. Darmstadt hatte ja einen großen Garten, wo viel Hilfe benötigt wurde. Und die sind dann aus Wiesbaden gekommen und haben geholfen. So haben wir uns dann kennengelernt. Ja, und irgendwann ist der Funke dann mal übergesprungen. Und es ging dann eigentlich auch sehr schnell. Wir haben dann am 9.9.2009 geheiratet.
Ja. Was für eine Schnapszahl.
Ja, wir waren vorher bei Swami.
Ja. Wie war denn das allererste Mal in Indien und Swami sehen?
Ich bin mit einer Freundin aus dem Darmstädter Zentrum, wir waren insgesamt zu viert nach Indien gereist. Die haben mich dann auch relativ schnell, nachdem ich im Zentrum angekommen war, gefragt, weil jemand ausgefallen war aus der Gruppe, bin ich dann gefragt worden, ob ich mitfliegen würde. Ich habe sofort Ja gesagt, ich wusste aber gar nicht, wie ich das bezahlen sollte. Und Swami hat es dann alles gemacht. Das Geld war da, dann gebucht. Und die letzten 3 Wochen vor Reisebeginn war das für mich gar nicht mehr auszuhalten. Ich war so gespannt, ich war so aufgeregt. Ich war so wie Johannes dann so berührt. Ich habe dann immer irgendwann angefangen zu weinen zwischendurch. Weil ich dachte, ich halte es gar nicht mehr aus, bis ich dahin fliegen kann. Ich bin noch nie so weit geflogen. Ich war also noch nie auf einem anderen Kontinent. Für mich war das erste Mal. Und als wir da ankamen, wir sind nachts angekommen und sind dann auch mit dem Taxi sofort zum Ashram gefahren. Also ich habe die Umgebung eigentlich bis zum Ashram gar nicht gesehen. Das habe ich später erst gesehen, was da so war. Und wir sind dann auch morgens direkt durch das Ganesha-Tor. Wir durften auch rein. Es war sehr früh, aber trotzdem hat man uns reingelassen mit dem Taxi. Und als dieses Tor aufging, jetzt kommen mir auch die Tränen, als dieses Tor aufging und das Taxi da durchfuhr und der erste indische Mann mir dann auch begegnete, so ganz bewusst, und nach meinem Personalausweis fragte, da merkte ich auf einmal, dass mir die Tränen liefen, ja. Da liefen mir dann so die Tränen und ich dachte immer, was ist jetzt los, was ist jetzt los mit dir? Bis ich, wie viele das so sagen, dachte, zu Hause, ja, ich bin zu Hause. So war das für mich, dieses Ankommen. Und wir waren an der Rezeption und haben uns dort angemeldet, haben unsere Sachen dann da gelassen und hatten schon Panjabi an. Die Freundin, mit der ich dort war, die hatte schon Erfahrung. Die hat mich gleich an die Hand zum Anleihen. Wir müssen sofort. Ich war total aufgeregt und für mich war das alles so neu. Ich bin immer nur hinter ihr hergelaufen, aber ich war so glücklich. Ich war irgendwie so glücklich. Und wir haben dann draußen angeleint und haben dann eine ganze Zeit gesessen. Sie durfte vorne sitzen und hat dann die Nummer 1 gezogen. Unsere ganze Reihe durfte in die erste Reihe. Wir gingen durch den Check durch und wie gesagt, ich war nur hinterhergelaufen. Sie war meine Führerin und wir saßen dann ganz vorne. Ja, und dann sagte ich, jetzt müssen wir warten, bis Swami kommt. Und dann habe ich mich erstmal umgeguckt und ich war aus dem Flugzeug und saß in der Darshan-Halle, wo ich dann, für mich war alles so fremd und doch so vertraut irgendwo, ne?
Jetzt frage ich mal Johannes, dein erstes Mal. Seid ihr zusammengeflogen? Nein, ne? Nee, du warst. Ja.
Also, sie ist 2005 zum ersten Mal bei Swami gewesen und ich 2003. Ich bin mit einer Gruppe, die in der Region 3 hier in Deutschland organisiert wurde, hingeflogen. Und das war sehr schön. Was ich noch gut erinnere, dass wir mit dem Taxi am Ashram ankamen und ich dann plötzlich Jasmin gerochen habe. Ja, was für mich schon die erste Visitenkarte von Swami war. Ja, und ich war, wie soll ich sagen, ich war ein Seismograf, will ich das mal nennen. In der Darshanhalle beim Warten auf Swami fing ich immer mehrere Minuten, bevor Swami wirklich sichtbar wurde, und also dass man sehen konnte, er kommt, fing ich an zu weinen. Das ging über circa 9 Darshans. Also wir hatten vormittags, nachmittags Darshan. So 4, 5 Tage ging das so. Also das hat so viel mit mir gemacht emotional, wenn Swami kam.
Als du ihn das allererste Mal gesehen hast, was ist da passiert in dir?
Das war so eine Art Lichterfahrung. Wir kamen ja als Gruppe an und ich war derjenige, der Englisch sprechen und schreiben konnte. Und wir mussten ja in der Accommodation alle anmelden. Da mussten Formulare ausgefüllt werden und die Sivadats ließen sich ein bisschen Zeit. Darshan war angekündigt, also dass er schon lief, und dann wollten die Ersten schon losrennen und zum Darshan. Das wurde dann von der Gruppenleitung auch zugelassen, dass die schon gingen, und ich wurde gefragt, ob ich da in der Accommodation bleibe und dieses Prozedere durchziehe für die ganze Gruppe. Das habe ich dann gemacht, bin dann nachher quasi in einer Jeans, in so einer beigen Jeans, dann hinterher gedackelt. Swami hatte seine Runde schon gedreht und stand auf der Veranda mit dem Rücken zu mir. Ja? Und ich hatte das Gefühl, es kommt ein Lichtbogen von ihm zu mir.
Christiane, wie war dein erster Blick auf Swami?
Also wir saßen vorne da in diesem Mittelblock, ganz vorne, was ja dann später gar nicht mehr ging, und gewartet. Ich war dann so müde. Ich bin dann mal eingeschlafen in meinem Sitz. Und irgendwann kriegte ich dann so einen Stumper. Und dann war ich hellwach. Und dann kam Swami mit dem, ich überlege jetzt gerade, dieses kleine Auto war das genau.
Ein grauer Toyota mit Hybridantrieb, genau. Der dann in der Darshanhalle nur elektrisch fuhr.
Mhm. Ja, und dann dachte ich, oh, wie schade, in dem Auto die Scheiben hoch. Ich war da gar nicht so gefasst drauf, weil ich speziell von dem Unfall, der da passiert war, gar nicht unterrichtet war. Ich wusste das gar nicht.
Was für ein Unfall?
Ein Student auf der Leiter, und Swami kam in diesen Raum oder in diese Halle, wo der junge Mann zugange war und irgendwelche Auf- oder Abbauarbeiten gemacht hat. Und der junge Mann oben auf der Leiter ist, als Swami kam, so erschrocken, dass er unsicher wurde und die ganze Leiter mit ihm umkippte, auf Swami drauf. Ja. Also so wurde es uns geschildert. Ja, das war das. Okay.
Also das heißt, er ist gar nicht mehr gelaufen, als du
ihn...
Nein,
doch, ich habe ihn laufen sehen, aber kleine Stücke nur. Also er ist da mit diesem Auto reingebracht worden und ist dann direkt vorne an der Barriere ausgestiegen und ist diese Schräge hochgelaufen, wo meine Freundin, mit der ich dort war, gesagt hat, das kann Swami doch gar nicht mehr darauf laufen. Und dann ist Swami aber tatsächlich darauf gelaufen. Ich bin ja Krankenschwester und ich habe das dann beobachtet und habe gedacht, Wahnsinn, dass er darauf lief. Die Studenten, die um ihn herum waren, gingen schon 2 in der Hocke immer mit. Und er ist dann aber selbstständig, hat sich da am Geländer festgehalten und ist bis oben rauf, ein Stückchen am Geländer entlang, und direkt dahinter stand dann sein Stuhl, quasi auf der Frauenseite. Dann ist er aber am Geländer stehen geblieben. Und man spürte, wie die Menschen, die ihn betreuen, da drumherum total angespannt waren, ob er da jetzt zurechtkommt. Man merkte, dass man ihm immer helfen wollte. Also er ist dann auch ein Stück zurückgegangen von diesem Geländer und stand dann so ein bisschen frei. Und alle in der Darshanhalle haben die Luft dann angehalten, dass ihm nichts passiert. Also ich habe da Momente gesehen, wo Swami viel gelaufen ist, wo andere gesagt haben, das hat er ewig nicht mehr gemacht. Ne? Ich fand es sehr anstrengend, zuzugucken, aber irgendwie habe ich mich auch ein bisschen gefreut, weil ich dachte, Swami, für mich läufst du noch ein paar Meter, du bist nicht nur in diesem Auto. Ne? Das fand ich dann so schön. Das fand ich so schön, obwohl es auch, wie gesagt, es war total anstrengend, weil man immer Angst hatte, dass er vielleicht fällt und sich verletzt oder so. Ja, also es war so beides, irgendwie. Und er ist dann ganz lange dort oben stehen geblieben an diesem Geländer und hat sich da festgehalten. Und ich guckte immer nur, ich konnte immer nur gucken und war happy, einfach happy. Und dann hat Swami einen Bhajan gesungen. Ich weiß nicht mehr, welchen er gesungen hat. Ich kannte damals die Bhajans auch noch nicht so, fand es aber sehr schön. Und meine Freundin hatte dann gesagt, oh, die Stimme ist auch ganz leise geworden. Ne? So. Aber ich fand es jetzt gar nicht so, wie ich Swami gesehen habe. Für mich war das ganz natürlich, dass die Stimme so war, wie sie war. Ne? Ich habe mich dann einfach gefreut, dass er sang, ja.
Jetzt sind wir nochmal bei deinem Erlebnis.
Ja, und also ich hatte den Eindruck, es kommt ein Lichtbogen von ihm zu mir. Und ich hatte ja geschildert, dass in den nachfolgenden Darshans ich immer schon einige Minuten bevor er kam, anfing zu weinen. Das ging so 9 oder 10 Darshans lang. Dann war das mit einmal zu Ende. Und ich wurde mental ganz klar. Und da man ja ziemlich viel Zeit hatte, habe ich immer überlegt, wo setzt man sich am besten hin, um den besten und längsten Darshan von ihm zu haben. Ja, das war ein Spiel, was damals lief und bei mir lief das immer auch. Und und plötzlich, ich war dann mental so klar, dass ich alle 9 oder 10 Darshans zurückerinnern konnte und genau wusste, wie das Auto gefahren war. Also, dass er dann den Hauptweg fuhr, voll über die Männerseite und dann erst auf die Veranda. Er war nur an der Frauenseite abgebogen und direkt von der Frauenseite auf die Veranda gefahren. Und also von diesen Fahrten mit dem Auto bis auf die Veranda war keine Fahrt genau gleich wie die andere. Immer andere Wege genommen.
Ja? Wie beim Lotto, ne?
Wie beim Lotto. Und in dem Moment habe ich irgendwie unbewusst innerlich mit Swami gesprochen und gedacht, also, nee, ich muss einschieben. Bei dem Darshan, um den es jetzt geht, fuhr das Auto, wie es vorher schon mal gefahren war. Und als das Auto dann vor der Veranda war und vor den ersten Stufen, die zu Swamis Sessel geführt hätten, da habe ich innerlich gedacht, Swami, wenn diese Fahrt jetzt anders sein soll, dann könntest du zum Beispiel jetzt das Auto anhalten lassen und zu Fuß die Stufen hochgehen und dich in deinen Sessel setzen. Und ich hatte das kaum zu Ende gedacht, da gingen die Bremslichter vom Auto an. Das Auto war schon einen Meter quasi an der Treppe vorbei. Das Auto setzte zurück, Swami stieg aus, ging die Stufen hoch und setzte sich in seinen Sessel. Ich muss dazu sagen, ich hatte in dieser kurzen Sekunde sogar noch gedacht, verlangst du da nicht zu viel von Swami? Da hatte er den Hüftschaden schon. Und ich dachte, oh, Swami ist der weltgrößte Yogi-Meister, der schafft das. Ja? Und dann passiert eben genau das. Swami stieg aus, ging die Stufen hoch und setzte sich in seinen Sessel. In dem Moment wusste ich hier, Swami weiß, was ich denke. Und dann habe ich weitergedacht, wenn er weiß, was ich denke, was ist dann mit den anderen? Und so ergab sich für mich, Swami ist allwissend. Er kennt die Gedanken und Gefühle aller Menschen.
Hattest du auch so ein Erlebnis, wo du gewusst hast, der weiß alles von mir?
Ja, das war auf einer späteren Reise, wo ich auch mit dem halben Zentrum Darmstadt, glaube ich, sind wir da hingereist. Es war zu einer Pilgerreise. Und da habe ich relativ weit hinten mit einer Devoti zusammengesessen. Und da kam Swami schon in diesem Auto, wo sein Stuhl dann reingeschoben wurde, so rückwärts, dass er uns alle noch angucken konnte und dann so gedreht wurde. Ne? Und da war das Auto dann vorgefahren, um Swami zu holen. Da haben wir beide uns gewünscht, dass er uns noch mal segnet, dass er seine Hände zum Segen noch mal hochhebt und so in unsere Richtung schaut. Das haben wir uns gewünscht. Und dann wurde Swami dorthin geschoben, dann sprach er noch mal mit jemandem. Es dauerte und dauerte und wir waren ganz gespannt. Und dann saß er in diesem Stuhl, wurde umgedreht, der wurde so hydraulisch so hochgehoben und wir guckten und guckten auf Swami. Und dann sah es aus, als wenn er jetzt umgedreht würde und da reingeschoben. Und plötzlich blieb der Stuhl doch noch in dieser Richtung stehen. Und Swami guckte über alle hinweg. Und ganz langsam kamen seine Hände nach oben zum Segen. Und er guckte ganz nach hinten. Wir saßen da ganz hinten und hielt die Hände. Kurze Zeit hielt er die Hände so und guckte nach hinten. Und wir beide, ja, er hat uns gesehen. Er weiß, dass wir da sind. Er hat unseren Wunsch gehört, ja. Es war ein tolles Erlebnis. Ja. Wenn man das so erzählt, merkt man das vielleicht nicht so, aber so in der Darshan-Halle selber, wenn man so viele Menschen um sich herum hat, ne? Und dann, ob er Einzelne da überhaupt sieht, aber genau so hat er das gemacht, die Hände hochgehoben zu dem Segen, beide Hände hochgehoben zum Segen, ja. Es war toll.
Hattest du oder hattet ihr dann auch noch das Glück, ein Interview zu bekommen?
Nein. Habe ich mir auch nie gewünscht. Da war ich ein bisschen ängstlich immer so davor, weil ich immer gedacht habe, ich bin so unvollkommen. Ich kann gar nicht, wenn so alte Devotis das erzählen, wie sie so zu Anfangs nahe und Interviews und nur wenige Leute waren irgendwie so ganz persönlich. Da hätte ich mir das vielleicht vorstellen können. Aber zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt zu Swami gekommen sind, nee, habe ich nicht so gewollt. Ich hatte auf meiner ersten Reise aber einen Traum mit Swami. Ja, ich habe selten so Erlebnisträume, so in der Art hatte ich nicht. Das geht dann so ein bisschen in meinen persönlichen Werdegang rein, wo Swami mir dann eine Entscheidung gegeben hat in diesem Traum. Das habe ich kurz vorm Aufwachen morgens, da habe ich das dann geträumt. Mir war das noch ganz präsent und habe das direkt meiner Freundin, die gegenüber schlief in dem Bett. Ich habe gesagt, ich muss dir das jetzt sofort erzählen. Ich habe jetzt gerade was geträumt, das muss ich dir sofort erzählen. Und zwar, dass ich stand wie im Badezimmer und in einen Spiegel schaute. Und hinter mir sah ich meinen Ex-Mann in dem Spiegel, der zu mir sagte dann, komm doch wieder zurück. Ne? Er hatte sich von mir getrennt und hat dann aber gesagt, er wollte wieder mit mir zusammen sein. Wo ich dann ganz baff erstaunt war, weil das war gar nicht für mich jetzt so gar kein Thema irgendwo. Und da dachte ich, was ist das denn jetzt? Ne? Und dann verschwand dieser Mann wieder. Und Swami tauchte auf hinter mir in dem Spiegel, die ganze Mähne und alles, und guckte mich dann so ganz liebevoll an und hat dann zu mir gesagt, ich bin jetzt dein Mann. Dann bin ich wach geworden und habe dann gedacht, ja, ein neues Leben fängt an. Ich weiß jetzt genau, wie es weitergeht. Das war so ein schöner Traum. Ich war dann ganz erfüllt und meine Freundin dann auch und hat gesagt, was für ein Geschenk, dass Swami dir das gesagt hat. Ne? Und es war mit so viel Liebe, hat den Kopf so ein bisschen auf die Seite gelegt und hat mich angelächelt, ganz liebevoll, und hat gesagt, ich bin jetzt dein Mann. Also kein Weg zurück.
Inzwischen sind die Jahre ins Land gegangen, sag ich mal. Johannes ist nicht mehr scheu, so wie er zu Beginn sagte.
Ja.
Und Christiane, du hast auch gelernt, den Mund aufzumachen.
Ja.
Ihr seid gemeinsam zurzeit, also 2021, nationale SEWA-Koordinatoren. Und gleich zu Beginn hatte Christiane ja das Wort Ukraine-Projekt kurz erwähnt. Aber das war mir damals eben noch viel zu früh. Aber jetzt, wer mag denn mal davon erzählen, wie das begann? Oder erzählt beide?
Das können wir beide erzählen. Also das entstand in der kleinen Gruppe in Wallmünster, der wir damals angehört haben. Und zwar hatte sich das ergeben, ich war zu dem Zeitpunkt, als es entstand, Gruppenleitung. Und Christiane war SEWA-Koordinatorin in der Gruppe. Und dann kam von Prashanti der Aufruf doch zum Avatarstag in dem Jahr, also zum 10. Oktober, Projekte zu machen, von denen Kinder profitieren. Und darüber haben wir dann in der Gruppe unter Christianes Leitung in dem Studienkreis beraten und dann auch noch ein zweites Mal. Und beim zweiten Mal hatten wir innerhalb von kürzester Zeit 11 Projektvorschläge und 2 waren interessant, die dann für das Projekt, von dem du sprichst, jetzt auch entscheidend waren. Ein Gruppenmitglied sagte, die Kinder in der Ukraine und die Kinder in Syrien haben große Not. Und jetzt macht Christiane ein bisschen weiter.
Also der Projektvorschlag von Prashanthi, der ins Land gegeben wurde, war Kinder, unsere Zukunft, das Thema. Genau, und da sollten wir dann Projektideen suchen. Ja, und diese Mitdevoti, die direkt neben mir saß, die sagte halt, die Kinder in der Ukraine und in Syrien haben es jetzt so schwer, da ist Krieg. Und bei dem Wort Ukraine kriegte ich lauter Schauer. Bei mir ist es immer so, wenn irgendetwas stimmig ist, passt, ich mit Swami eng verbunden bin, dann gehen mir Schauer durch den ganzen Körper und dann weiß ich, dass alles richtig ist und dass wir auf einem guten Weg sind. Und dann habe ich das gesagt. Ja, und dann haben wir gemeinschaftlich in der Gruppe überlegt, was wir denn tun könnten. Das ist ja so weit weg und wie wir da überhaupt einen Kontakt bekommen können. Und ja, und derweil hat Swami im Hintergrund schon gearbeitet. Damals war der Patrick Meyer-Glitzer noch nationaler SEWA-Koordinator. Der hatte angefragt, habt ihr denn schon Projekte? Und Johannes hat ihm eine wunderschöne Auflistung gemacht und hat unter anderem auch geschrieben, dass das mit der Ukraine bei uns eine ganz große Reflexion gebracht hat. Patrick schrieb zurück, wir haben eine Verbindung in die Ukraine. Genau. Das Zentrum Karlsruhe ist damit verknüpft. Ne? Die haben ja schon seit vielen, vielen Jahren eine Verbindung zu der Ukraine. Und der Patrick hat mir dann die E-Mail gegeben, hat mit den Karlsruhern telefoniert und habe gefragt, inwieweit sie da was machen und habe dann die Informationen da eingeholt, ja. Und dann hat der Patrick mir grünes Licht gegeben und hat gesagt, ihr könnt mal gucken, ob ihr da was macht. Und dann habe ich der Anna aus Kherson, die ja unser Verbindungspartner ist, die Anna spricht Deutsch, die ist Deutschlehrerin, die kann schön Deutsch mit mir schreiben, das ist total schön, habe ich der Anna geschrieben, was unser Anliegen so ist. Und ja, und dann kam ein Brief von der Anna zurück. Sie hat sich sehr gefreut und hat dann geschrieben, ja, aber es wäre jetzt im Augenblick so, durch den Kriegsausbruch, die Soldaten, die nichts haben, bräuchten Unterstützung. So hat sie mir geschrieben und haben wir uns nochmal zusammengesetzt, haben beraten, was wir machen können. Und dann letzten Endes haben wir gesagt, wir wollen monatlich eine Geldspende schicken, dass Kinder da irgendwie durch eine Gruppe in der Ukraine dann unterstützt werden mit immer, was sie auch brauchen. Und die Anna war dann, so ein bisschen, ja, so in Zweifel, weil sie sah, dass die jungen Männer alle eingezogen wurden und nichts hatten und ja, da so ein bisschen verfeuert werden. Also ganz schlimm, wie unsere Eltern das erlebt haben im Zweiten Weltkrieg, ne? So ähnlich war das. Ja, und dann habe ich eine ganze Zeit auf die Antwort von der Anna warten müssen, ob sie sich jetzt mit uns kooperieren wollen in diesem Projekt. Es hat 14 Tage gedauert und ich wusste ganz genau, ich saß vor meinem PC, das Medium, wo ich immer gesagt habe, da kann man keine Gefühle irgendwie bekommen. Ich saß vor meinem PC und fühlte genau, was die Anna dachte, überlegte, was sie bewegte. Die hatten innerliches Problem damit gehabt, das fühlte ich so, dass die ganzen jungen Männer da Unterstützung brauchen und sie jetzt das Geld irgendwo anders hingeben sollte dann. Also es hat eine ganze Zeit gedauert, nach 14 Tagen kam dann aber eine E-Mail von ihr und sie schrieb mir wortwörtlich ganz genau, ich habe gehadert. Die Gruppe hatte mir dann auch nochmal aufgetragen, ihr ganz genau zu sagen, dass wir möchten, dass mit dem Geld Kinder unterstützt werden. Da hat sie zurückgeschrieben, ich habe gehadert und diese Zeit jetzt gebraucht, um mir das alles zu überlegen. Und dann bin ich in die Stille gegangen und dann kam mir, dass unser Gott etwas sieht, was ich nicht sehe. Da wird irgendwo anders noch Hilfe gebraucht. Ich gehe jetzt und suche Kinder. Und das war der Beginn unseres Projektes. Die ist dann aus dem Haus gegangen und hat geguckt und ist dann im Turnhallenbereich irgendwo, da kamen die ganzen ersten Flüchtlinge aus dem Donbass an, die da verdrängt worden sind, Frauen mit Kindern, die Unterstützung brauchten. Und an der Stelle war das Projekt geboren. Dann ging's los.
Das ist jetzt ein paar Jahre her, 2014. Und es läuft immer noch, euer Projekt jetzt?
Ja, das läuft noch. Jetzt im Sommer war es sehr ruhig.
Durch die Pandemie.
Während sie sonst ja einmal im Jahr treffen sich alle Devotis oder die meisten Devotis, um ein gemeinsames Seva-Projekt zu machen für eine Woche. Und daran haben wir ja 2019 von Deutschland aus teilgenommen. Und das geht ja jetzt in der Pandemie nicht. Und dann haben sie ein oder zwei kleinere so Bauprojekte gemacht, wo sie, ich weiß nicht, Wohnungen von Devotis renoviert haben oder von anderen Menschen. Das weiß ich nicht. Aber sie haben, also es ist ein bisschen was gelaufen, aber nicht eben dieses Narayana Seva, was wir unterstützen. Ja, also Nahrungsmittel geben für Leute, die sehr arm sind. Ja, ist aber jetzt schon wieder angelaufen. Wir haben so großzügig Spenden bekommen aus Deutschland. Und wir hatten halt das Gefühl, dass so viel Geld wird dort nicht mehr gebraucht. Insofern haben wir jetzt in Deutschland die Spenden gestoppt und finanzieren jetzt das Projekt weiter von dem Bestand, den wir noch auf dem Konto haben. Ja, und das wird so lange gehen, wie das Geld reicht. Und dann, damit wird dann das Projekt auch auslaufen.
Wir haben ja mal eine ganze Sendung über die Ukraine gemacht. Für die, die die Sendung nicht gehört haben, kannst du noch mal kurz erklären, die Leute aus der ukrainischen Gruppe sind zu alten Leuten nach Hause gegangen?
Nicht nur aus der ukrainischen Gruppe, das war der Beginn unseres Projektes mit der Gruppe aus Kherson. Die haben insgesamt, glaube ich, 9 oder 10 Gruppen in der Ukraine.
Kherson ist eine Stadt in der Ukraine?
Ja, genau. Wir haben das Projekt quasi mit dieser Gruppe begonnen und haben die über lange Zeit unterstützt. Und mein innerer Wunsch war, das habe ich zu Anfang dann gesagt, irgendwann möchte ich mal dorthin fahren. Und diesen Wunsch hat Swami mir dann erfüllt. Wir haben mit Kleiderspenden weitergemacht und waren immer auf die Khersoner Gruppe konzentriert. Und irgendwann hat die Anna aus der Khersoner Gruppe mir ein Video geschickt, was sie gemeinschaftlich in der ganzen Ukraine einmal im Jahr, das, was der Johannes gerade angesprochen hat, aus der ganzen Ukraine gemeinschaftlich machen. Da haben sie ein Blindenheim renoviert. Und dieses Video von der Renovierung, das hat die Anna uns geschickt, damit wir das sehen können. Und da war für mich der Bann gebrochen. Da habe ich gedacht, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir uns vielleicht selber einbringen können, wo wir unterstützen können. Und dann habe ich angefragt bei der Anna und habe gesagt, das ist ja toll, das ist ja toll. Und dann habe ich dieses Video der Renate, die dann die Nachfolgerin von Patrick war, die gemeinsam mit uns in der Wiesbadener Gruppe ist, der habe ich dieses Video gezeigt und habe gesagt, guck mal, was die da machen. Die Renate war auch ganz hin. Dann gab es in dem Nachfolgejahr noch ein Camp. Da hat sie mir auch das Video geschickt. Das war noch toller irgendwie. Da war auch der medizinische Bereich, also medizinisches Camp auch mit untergebracht. Und da war das bei uns geboren, wir wollen dahin. Dann habe ich der Anna geschrieben, Anna, können wir vielleicht an so einem Camp teilnehmen? Kannst du mal irgendwie eine Verbindung knüpfen? Und das hat sie dann auch gemacht mit dem neuen SEWA-Koordinator. Und wir haben dann angefragt, ob wir mit einem Team kommen könnten und ob sie in dem Jahr dann wieder ein Camp machen würden. Und das ist dann wirklich passiert. Dann haben wir gemeinschaftlich ein Camp erlebt in der Ukraine, wo zu Anfang noch nicht feststand, ob der medizinische Teil überhaupt stattfinden kann, weil es keine Ärzte gab. Also hier aus Deutschland gab es nichts. Aber irgendwie hat Swami das dann nochmal gemacht. Dann gab es einen internationalen Aufruf vom Dr. Reddy. Da gibt es wohl ein Team, was zusammengestellt ist, an die solche Aufrufe dann gehen, die Mediziner, die überall hinreisen. Und dann haben sich 4 oder 5 Mediziner zur Verfügung gestellt. Die kamen dann auch, so konnte auch ein medizinisches Camp stattfinden, in dem wir dann auch mitarbeiten durften. Und wir sind dann mit insgesamt, ich weiß gar nicht, wie viel wir waren, 20, sage ich mal, 20 Devotis, sind wir für 9 Tage in die Ukraine geflogen und haben an diesem Camp teilgenommen. Da gibt es auch einen Film, der ist auch bei YouTube eingestellt, den kann man sich anschauen, und haben wirklich ein so tolles Erleben gehabt. Also wir haben eine Woche lang gearbeitet. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich geschlafen habe. Es war nicht viel, aber mit Swami geht alles. Wir haben im medizinischen Camp gearbeitet, Narayana Seva gemacht. Dann hatten wir vorher 35 Kartons.
Genau, 35 Kartons hingeschickt.
Die haben die Devotees für uns schon gerichtet gehabt. Da konnten dann Familien kommen, die Kleider brauchten. Da gab es eine Sozialarbeiterin, die das alles geregelt hat, die arme Familien ausgesucht hat, die dann dorthin kamen und sich die Kleider ausgesucht hatten. Und man konnte einfach sehen, wie glücklich die waren, dass sie was bekamen. Dann haben wir Besuche mit Lebensmittelpaketen gemacht. Und ich war dann mit Renate zusammen bei dem Ärzteteam und wir sind dann an verschiedenen Orten gewesen, sind also jeden Tag auch mit dem Bus erstmal bis ins Camp, eine Stunde fast. Die Straßen sind ja dort auch nicht so toll und dann noch weitergefahren in das medizinische Camp, was die Ukrainer alles vorbereitet hatten. Das war, also das kann man sich gar nicht vorstellen, wie viel Arbeit das ist, in den Kliniken mit den Medizinern zu sprechen, die Räume zur Verfügung gestellt zu kriegen, die Patienten alle einzuladen, ne, dass die kamen. Und die Menschen kamen alle und waren so dankbar. Also das habe ich in meinem Leben noch nie erlebt. Ja, ich habe Massagen gemacht und da kamen ältere Damen, die ganz schön verbrauchte Körper hatten, sage ich mal. Und die habe ich einfach nur mit viel Liebe manchmal eine Stunde massiert, weil ich dachte, das ist es, was sie brauchen. Ich habe gar nichts von diesem Einrichten und alles das, was so gemacht werden sollte, habe ich dann zum Teil gar nicht gemacht, weil ich merkte, die brauchen einfach nur die Berührung, die Liebe. Und eine alte Dame ist dann losgelaufen, die hat, ich komme gleich wieder. Sie hat es irgendwie auf Ukrainisch gesagt, ich habe es eigentlich gar nicht verstanden, aber ich habe es doch verstanden. Die lief dann weg und kam dann kurz drauf, ich hatte dann schon die nächste Patientin drin, kam so und klopfte nochmal an die Tür, ich habe dann aufgemacht und dann reichte sie mir eine Tüte rein und küsste mich durch die Tür. Und ich habe dann nachher geguckt, da hat sie mir Obst und Schokolade gekauft, weil sie so glücklich war. Ne? Also solche Erlebnisse waren dann wirklich am laufenden Band. Die haben wir so oft. Wir wurden geküsst, uns wurden die Hände geküsst, wir wurden umarmt. Also es war einfach unglaublich. Es war Swami pur, ja, dieses Camp.
Johannes, du hattest ja erwähnt, das Projekt würde auslaufen. Ihr seid dann arbeitslos. Oder habt ihr schon was im Kopf, was ihr noch nicht verraten mögt vielleicht?
Also es ist noch nicht so ganz zu Ende. Ich bin da immer so, weil wir eigentlich in dem Jahr in die Ukraine wollten. Wir hatten alle unsere Flüge gebucht und durch die Pandemie konnten wir dann nicht reisen. Und es konnte ja auch keine Vorbereitung stattfinden und so etwas. Und dann haben wir mit dem Alexander, dem nationalen SEVA-Koordinator, gezoomt. Und ich war dann so berührt und habe gesagt, ich stehe hier, ich fühle mich jetzt wie abgeschnitten. Wir möchten irgendwas machen, Alexander. Wir möchten, auch wenn wir jetzt nicht kommen können, ne, wir möchten irgendwas machen. Und es waren auch ganz viele Nachfragen bei uns. Ne? Braucht ihr was? Können wir euch was spenden, wenn ihr jetzt wieder reist? Ne? Zuvor war das auch so, dass wirklich hier in Deutschland gespendet wurde. Das ist unglaublich, wie bereit die Menschen sind zu geben. Das ist wirklich unglaublich. Ja, und dann hat der Alexander gesagt, er redet mit seinen ganzen Koordinatoren im Land. Und auf die Art und Weise ist dann dieses Narayana Seva-Projekt in der ganzen Ukraine entstanden.
Ach so, das waren zwei unterschiedliche Projekte. Das war mir irgendwie nicht ganz klar. Also in Kherson, in der Stadt, fing es an mit dem Narayana Seva-Projekt. Und jetzt, diese Camps werden in der gesamten Ukraine durchgeführt. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, nicht? Und da engagiert ihr euch weiter.
Ja.
Also das Ukraine-Projekt geht nicht wirklich zu Ende.
Nein.
Swami lässt uns nie arbeitslos werden. Da wird bestimmt ein Impuls kommen.
Danke.
Gerne.
Danke dir, Evelyn.
Sei Ram.
Sei Ram.
Sei Ram.
Samen der Liebe wird keiner, die Liebe wird weiter.
Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, ist die Sendung mit Christiane und Johannes Steger wieder zu Ende. Und ja, das können wir alle bestätigen, Swami lässt einen nie arbeitslos. Und dieses Ukraine-Projekt hält uns deutlich vor Augen, dass es außerhalb von Deutschland, also ganz in unserer Nähe, so viel Armut gibt, die wir uns hier in einer doch ganz guten Absicherung niemals vorstellen können. Aber auch in Deutschland wächst die Armut und es gibt viel zu tun für diejenigen, die ihre Augen offen halten. Im Namen des gesamten Radioteams verabschiedet sich am Mikrofon Ihre Evelyn Seliger.